Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, wir wollen zunächst auf den für heute vorgesehenen Predigtext hören. Der steht im 14. Kapitel des Römerbriefs und ist ein ganz kurzer Text, besteht nur aus drei Versen. Römer 14, die Verse 7 bis 9. Da schreibt Paulus, denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Ja, Thomas hat vorhin schon gesagt, das Thema ist für den Herrn. Für den Herrn, kurz und knapp. Und dazu gibt es wieder drei Abschnitte. Diese drei Abschnitte bewegen sich im Wesentlichen in dem, was der Text selber sagt. Nur umgekehrt, wie es im Text steht. Erstens, wir gehören dem Herrn. Zweitens, leben wir, so leben wir dem Herrn. Und drittens, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Herr Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, dass du unsere Gedanken lenkst und leitest und ja, dass wir uns von dir lenken und leiten lassen, dass wir unser Herz dir entgegenhalten, damit du es füllen kannst mit dem, was du uns zeigen, was du uns sagen willst, da, wo du uns verändern willst, da, wo du uns einen neuen Blick schenken willst. Ja, und schenk du mir jetzt einfach die Worte, die ich sagen soll, sagen darf, in deinem Namen, in deinem Auftrag, durch deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt wohl kaum eine evangelische Trauerfeier oder kirchliche Bestattung, in der dieses Wort, das wir als Predigtext heute vorgelegt bekommen, am Grab nicht verlesen wird. Großartig und unerreicht ist die Übersetzung dieser Verse durch Martin Luther, wie wir sie eben gehört haben. Ich will sie noch einmal vorlesen. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Ja, bei aller Schönheit der Sprache, die in unserem Wort hervorleuchtet und die ich auch so mag, befürchte ich jedoch, dass der Inhalt dieses Abschnitts keinen so ungeteilten Beifall findet. Denn wenn wir genauer hinhören, merken wir schnell, dass damit ja gängige Lebenseinstellungen und Lebenserfahrungen gehörig durcheinander gewirbelt werden. Paulus schreibt, unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Unter uns gilt aber doch gerade das Gegenteil. Unser einer lebt sehr wohl für sich selber, in der Perspektive aufs eigene Leben, manchmal sogar stark fixiert aufs eigene Leben. Und jeder von uns stirbt seinen eigenen Tod. Aber Paulus sagt, bei uns Christen ist das anders. Wir leben nicht für uns selber und wir müssen auch nicht für uns selber sterben. Bei uns ist das deshalb anders, weil wir einen Herrn haben, weil wir nicht mehr uns selber gehören. Es geht darum, dass Jesus Christus unser Herr ist und um die Folgen seiner Herrschaft für unser Leben. Oder von uns ausgesprochen, es geht darum, wer wir selbst sind und was von uns am Ende bleibt. Es geht um unsere Identität. Es geht darum, wer wir eigentlich sind und was mit uns geschieht, wenn wir einmal nicht mehr in dieser Welt sind. Wem bist du dann? So haben mich die alten Leute manchmal gefragt auf unserem Dorf, wo ich in der Kindheit in Vogelsberg aufgewachsen bin. Wem bist du dann? Wie heißt du? Eigentlich, wem gehörst du? Das ist eigentlich die Frage gewesen. Die wussten nämlich nicht mehr, wo die Kinder hingehörten. Deswegen haben sie die Kinder gefragt, wem bist du dann, wem gehörst du? Unsere Identität hängt nicht an unserem Namen und an unserem Haben oder Sein, sondern daran, wem wir gehören. Identität, ja mehr noch bleibendes Sein und Lebenssinn, finden wir nicht in den Tiefen unseres Selbst, wie manche meinen, und auch nicht in den Aktivitäten und Leistungen vor anderen, mit denen wir meinen, uns irgendwie etwas darstellen zu müssen, sondern in Beziehungen. Die Identität unserer selbst finden wir in einer Beziehung. Wir Christen finden unsere Identität in der Lebensbeziehung zu Jesus Christus und sonst nirgendwo. Paulus sagt, wir sind des Herrn. Damit sind wir beim ersten Punkt. Wir gehören dem Herrn. Wir gehören dem Herrn. Das widerspricht fundamental dem Glaubensbekenntnis unserer Zeit, das da lautet, wir gehören niemandem außer uns selbst. Und keiner außer uns selbst kann uns sagen, was wir tun sollen, was richtig und was falsch ist. Wir sind frei. Wir sind niemandem verantwortlich außer uns selbst. Natürlich kann man das auch ein wenig feiner ausdrücken. Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Eigenverantwortung, mündig sein. Da können wir als Christen nicht zustimmen. Wir gehören nicht uns selber. Wir sind des Herrn. Christsein ist nicht ein Etikett, das man hier und dort anbringen kann, wenn es gerade passend und vor allem nützlich erscheint. Wie oft höre ich, dass Leute sagen, ach, ich bin aber eigentlich doch ein guter Christ, denn ich tue ja nichts Unrechtes, ich tue ja anderen Menschen auch manchmal gute Dinge, ja, Nächstenliebe und so weiter, ich spende und was weiß ich nicht alles. Christsein bedeutet eine verbindliche Beziehung zu Jesus Christus als unserem Herrn. Schlicht und einfach, sonst gar nichts. Christsein bedeutet eine Lebensbeziehung zu Jesus Christus. Und nicht eine Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, wie wir selber entschieden haben, unser Leben gestalten zu wollen. Sondern Christsein heißt, ich gehöre Jesus Christus. Ich habe eine persönliche Lebensbeziehung zu Jesus Christus als meinem Herrn. Niemand wird in diese Beziehung hineingezwungen. Gott zwingt niemanden in seine Lebensbeziehung. Paulus deutet es ja an, wie es zur Herrschaft von Jesus in unserem Leben kommt. Er hat für uns gelebt, er ist für uns gestorben und er ist für uns auferstanden. Darin gründet unsere Lebensbeziehung in Jesus. So hat er seine Herrschaft aufgerichtet. So bietet er sich uns an, komm zu mir, lass mich dein Leben in meine Hand nehmen. Seine Hand, das ist nicht eine Hand, die Druck ausübt und nach der Art der Herren dieser Welt auch noch das Letzte aus uns herauspressen will, so nach dem Motto, du musst noch ein bisschen frömmer sein, du musst noch ein bisschen mehr bringen. Das ist nicht eine Hand, die nehmen will, sondern eine Hand, die geben und das Letzte herschenken will. So ist Jesus. Es ist seine durchbohrte Hand, die er uns entgegenstreckt, durchbohrt durch Nägel am Kreuz. Ehe er zum Herrn eines Menschenlebens wird, wird er uns zum Diener. Ehe er etwas von uns verlangt, gibt er sich ganz her für uns. Schenkt er sich ganz her. Sein ganzes Leben, alles. Diesem Herrn gehören wir, bekennt Paulus hier für sich selber und für die Christen, denen er schreibt. Einem Herrn, der sich ganz verschenkt, der sich ganz verschenkt für dich, für dein Leben. Kannst du dich in dieses Bekenntnis einschließen? Kannst du sagen, ja, Paulus, das ist richtig. So ist das. Kannst du mitsprechen, mein Herr und mein Gott? Willst du das mitsprechen? Bei deiner Taufe wurde dir damals von Gott verbindlich zugesagt, du musst nicht allen möglichen Herren gehören. Du darfst zu mir gehören. Bei deiner Konfirmation hast du darauf geantwortet oder willst es vielleicht, wenn du jetzt Konfirmand bist. Ja, das will ich selber. Ich will dir gehören. Ich will ein Kind Gottes sein. Was bedeutet dieses Bekenntnis für dich heute? Heute, wenn du es noch nicht gesprochen hast oder auch heute, wenn es schon lange Jahrzehnte zurückliegt. Was bedeutet dieses Lebensbekenntnis? Ist es ein Lebensbekenntnis oder ein Lippenbekenntnis? Eine fromme Formel oder eine grundsätzliche Weichenstellung und bewusste Entscheidung, die auch Konsequenzen für deinen Alltag hat. Damit sind wir beim zweiten. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Unser Abschnitt begann mit einem Denn. Er ist die Begründung für eine konkrete Weisung, die Paulus den Christen in Rom gegeben hat. Die Christen dort haben sich über Fragen des christlichen Lebensstils nicht mehr verständigen können. Jeder hat gesagt, so wie ich mich verhalte, so ist es richtig. Ich bin ein richtiger Christ, weil ich in christlicher Freiheit in der Welt lebe, so sagten es die einen. Da kann ich mich wirklich verwirklichen als ein freier Mensch. Die anderen hingegen hielten dagegen, Ich bin ein richtiger Christ, weil ich klare Grenzen zu meiner nichtchristlichen Umgebung ziehe. Zum Beispiel kein Götzenopferfleisch esse. Klare Grenzen ziehen. Ich bin anders als Christ, als die anderen. Paulus aber sagt, ihr definiert euch völlig falsch. So oder so definiert ihr euch völlig falsch. Euer Christsein hängt allein und ausschließlich davon ab, ob ihr zu Jesus Christus gehört. Das ist die einzige Definition, die zählt. Gehörst du zu Jesus Christus? Bist du sein Eigen? Gehörst du ihm? Bist du ein Kind Gottes? Dann aber ist es unmöglich, dass ein Christ sich über den anderen stellt und besser christlicher, frömmer, gläubiger, leistungsstärker oder was auch immer in der Gemeinde sein will. Dem Herrn leben, das hat zuerst und vor allem damit zu tun, wie wir Christen miteinander umgehen, wie wir untereinander uns verhalten. In der Gemeinde, in unseren Familien, in unseren persönlichen Lebensbeziehungen und auch im Berufsleben oder wo auch immer wir mit Menschen zusammenkommen. Da wird und soll es sich zuerst auswirken, dass wir alle denselben Herrn haben und in derselben Beziehung zu ihm stehen. Da geht es nicht um ein Schein, um ein frommes Sein, wie auch immer äußerlich, sondern da geht es darum, dass andere spüren, der gehört nicht mehr sich selbst, sondern der gehört Jesus. Und das lebt er. Er gehört Jesus. Das ordnet unsere Beziehungen auch untereinander. Wenn ich Jesus gehöre, dann gehöre ich eben nicht mehr meinen Ideen und meinen Vorstellungen, wie der andere zu sein hat oder wie ich mit dem anderen kommunizieren will, sondern dann frage ich Jesus, du, wie stellst du dir das vor mit der Gemeinschaft hier in der Gemeinde? Wie stellst du dir das vor in dem Miteinander in meinem Kreis, in meinen Beziehungen innerhalb der Gemeinde und auch in meinen anderen Lebensbeziehungen? Nicht, was halte ich für richtig, sondern was will der Herr? Was stellt er sich vor? Wie stellt er sich vor, wie mein Leben stattfinden soll? Das ist dann die alles entscheidende Frage. Wenn das Wort von der Herrschaft Jesu nicht eine leere Hülse oder eine abgedroschene Phrase sein soll, dann wird ja wohl unter uns Christen das eine Rolle spielen, was dieser Herr will. Und hier wird es nun ganz konkret. Leben wir, so leben wir dem Herrn? So leben wir für diesen Herrn in seiner Spur, in seinen Fußstapfen, wie es an anderer Stelle heißt, nach seinem Gebot, dann tun wir, was er will, dann wollen wir tun, was er will. Dann strecken wir uns danach aus, in seinen Fußstapfen zu leben. Dem Herrn zu leben, liebe Gemeinde, das ist nicht die Privatsache jedes Einzelnen. Es gibt ja ganz viele, die heute sagen, mein Glaube ist Privatsache, das geht niemanden etwas an. Das ist eine höchst öffentliche, ja eine höchst politische Sache. Wissen Sie eigentlich, wie viel unserer Volksvertreter, unserer Bundestagsabgeordneten sich nicht zu irgendeiner Konfession öffentlich bekennen? Also früher, es gibt ja dieses Bundestagsbuch, da steht auch immer drin, so die kurzer Lebensabriss von den Bundestagsabgeordneten und so weiter, wem sie welcher Konfession sie auch angehören und so weiter. Und heute gibt es ein Drittel unserer Bundestagsabgeordneten, die sagen, mein Glaube ist Privatsache. Das geht niemandem etwas an. Ich gebe nicht an, ob ich evangelisch, katholisch, ausgetreten, freikirchlich oder muslimisch oder sonst was bin. Ein Drittel. Aber es ist eine höchst öffentliche, höchst politische Sache. Der Glaube kann für keinen Christen Privatsache sein. Er ist von seinem Wesen her grundsätzlich auf Öffentlichkeit hin angelegt und orientiert. Wo er das nicht ist, ist er kein christlicher Glaube. Das klingt hart, aber es ist so. Wo dein Glaube nicht auf Öffentlichkeit angelegt ist, wo es nicht darauf hinausläuft, dass andere das bemerken, wem du gehörst, ist es im Grunde kein christlicher Glaube. Also kein Leben im ganzen Vertrauen auf Jesus Christus. Denn ein wesentlicher Teil davon, mein Leben als Christ in dieser Welt, wäre ja davon abgeschnitten. Ich bin ja Zeuge. Ich soll Zeugnis geben, durch mein Leben Zeugnis geben von diesem Jesus, dem ich gehöre. Und das müssen die Leute wissen. Das müssen die Leute sehen und spüren. Und noch etwas, dem Herrn zu leben, das ist auch kein Teilzeitjob. Wir sind es ja gewohnt, so unseren Terminkalender zu ordnen. Da ist dann noch ein Fleckchen frei zwischen 18 und 19 Uhr. Christ sein. Und dann bin ich wieder Privatmann oder im Kegelclub. Also so ist das nicht. Wir sind nicht Teilzeitchristen, sonntags morgens und donnerstags abends im Hauskreis. Ich bin geradezu erschrocken, nachdem ich bemerkt habe, Paulus schreibt ja hier nicht, wir sollten dem Herrn leben, oder wir wollen uns bemühen, dem Herrn zu leben. Das gefällt uns, solche Formulierungen. Er formuliert das nicht einmal als Aufforderung, lasst uns dem Herrn leben. Lasst uns da ein bisschen mehr von merken, spüren, wie auch immer. Er hat das vielmehr als Feststellung geschrieben. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Das ist so und nicht anders. Da brauchst du gar nicht erst darüber zu diskutieren. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Wenn wir als Christen nicht dem Herrn leben, dann leben wir überhaupt nicht. Dann hat unser Christsein nicht den geringsten Sinn. Dann werden wir auch kein Anrecht haben an der großen Zusage, die wir jetzt drittens haben. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Das, was wir gelebt haben, das werden wir auch im Sterben sein. Wenn wir im Leben diesem Jesus gehört haben, werden wir auch im Sterben diesem Jesus gehören. Bei den archäologischen Ausgrabungen im antiken Olympia hat man die Werkstatt des berühmten Bildhauers Phidias gefunden. Und da lag unter vielen anderen Scherben in diesem Haus, in dem man gegraben hat, auch der Boden eines Bechers. Auf seiner Unterseite waren zwei Worte eingraviert oder eingeritzt. Und zwar die Worte Eimi Phidiou. Ich bin dem Phidias auf Deutsch. Ich gehöre dem Phidias. Noch der Scherben trägt den Namen seines Besitzers und Herrn nach 2500 Jahren. So ist das mit der Herrschaft von Jesus Christus in unserem Leben auch. Selbst wenn dieses Leben einmal zu Bruch geht, wenn es in Scherben zersplittert unter den Hammerschlägen des Todes, dann steht da immer noch bleibend, für ewig bleibend in unser Lebensbuch eingetragen und eingeprägt, ich gehöre Jesus Christus. Keinem anderen, sondern diesem Jesus Christus, der sich für mich hingeschenkt hat, der alles gegeben hat, der das Letzte gegeben hat. Dem gehöre ich. Ich bin sein Eigentum, das bleibt unauslöschlich. Das bleibt bei den Scherbenhaufen, die wir im Laufe unseres Lebens anrichten, und das bleibt auch beim letzten endgültigen Zerbruch. Ich gehöre Jesus Christus. Seiner Herrschaft setzt nicht einmal der Tod eine Grenze. Deshalb kann Paulus uns zurufen, und unser keiner stirbt sich selber. Keiner, dessen Lebensgefäß den Namen von Jesus Christus trägt, ist Mutterseelen allein dem Tod ausgeliefert. Über den hat nicht einmal der Tod mehr Macht. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. So sind wir auch da noch in seiner Hand und bleiben in seiner Hand und in seiner Herrschaft. So weit reicht seine Macht. Keine Angst vor dem Sterben, keine Angst vor dem Tod, denn du wirst nichts anderes haben in diesem Augenblick als das, was du im Leben hattest. Wenn du im Leben diesem Herrn gehört hast, wirst du im Sterben bei diesem Herrn sein. Ja, mehr noch, er macht aus den Scherben eines Menschenlebens Neues. Er vollendet. Sein Herrsein ist das Gegenteil von Tyrannei. Sein Herrsein ist Schöpferkraft, die am Ende alles gut und neu macht. Und darum müssen wir Christen auch durch schwerste Wegführungen hindurch nicht in Verzweiflung, nicht in Depression verfallen und klagen und trauern. Wir gehören doch dem lebendigen Herrn, dem Herrn, der auferstanden ist, der beim Vater ist und für uns einsteht, der sich freut auf uns, wenn wir kommen, wenn wir eines Tages ganz bei ihm sind. Dietrich Bonhoeffer hat kurz vor seiner Hinrichtung in seiner Gefängniszelle noch folgendes trostvolle Gedicht verfasst. Er schreibt, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest. Wie ein Gutsherr aus seinem Schloss, bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selber von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend, hungernd, dürstend, zitternd, umgetrieben, ohnmächtig bangend, müde und leer, matt. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Ja, dessen dürfen wir uns auch gleich wieder vergewissern lernen, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern. Wenn wir diese Begegnung ganz eng für uns spüren dürfen, wie Jesus uns sein Leib und Blut in Gestalt von Brot und Wein schenkt und uns damit seiner Gegenwart vergewissert. Und vor allen Dingen auch dessen vergewissert, dass wir diesen Weg gehen, den Weg, der bei ihm sein Ziel hat. Dann dürfen wir wissen, du gabst dein Leib, dein Blut für mich, damit ich bei dir in deinem ewigen Leben geborgen bin und ankomme. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.